Bevor ich mit der Predigt anfange, noch eine Vorbemerkung. Nach der Predigt gibt es Gelegenheit, miteinander über das auszutauschen, was ihr von der Predigt oder von der Minikirche von diesem Monat mitnehmen wollt. Oder was euch wichtig geworden ist, was euch aufgefallen ist, was wir da im Philipper Kapitel 1 gelesen haben. Wir werden außerdem dann auch noch weiter im Philipperbrief lesen, im nächsten Monat. Und das Thema ist, wie Ruth schon gesagt hat, Freude, die von innen kommt und sich in tätiger Liebe auswirkt. Ich werde euch heute etwas erzählen über die beiden Worte Freude und Liebe. Und zuerst über die Freude. Kaum jemand kann Freude so gut ausdrücken wie kleine Kinder. Also das Mädchen da links, das kenne ich nicht, das habe ich im Internet gefunden. Und die da rechts, die kennen wir alle. Im Philipperbrief ist, der Philipperbrief ist der Brief von der Freude. Das Thema Freude in Christus zieht sich durch den ganzen Brief. Allein im ersten Kapitel, wo wir diesen Monat gelesen haben, kommt das Wort Freude oder sich freuen dreimal vor. Und in den weiteren Kapiteln dann noch mehrmals. Freude macht das Leben reicher und leichter. Ohne Freude ist das Leben manchmal schwer und oft zermürbend. Manchmal, wenn ich Zeitung lese, kommt es mir so vor, als ob vielen Menschen die Freude abhanden gekommen wäre. Diese Woche war im Tagesanzeiger ein Artikel, dort ist gestanden, dass immer mehr junge Menschen, also Menschen unter 25, in psychiatrischer Behandlung sind. Als Grund dafür hat ein Chefarzt von einer Psychiatrie im Interview Folgendes angegeben. Er hat gesagt, der Grund, dass so viel psychisch Mühe haben für die Jungen und angeschlagen sind, ist, dass die Gesellschaft heute höhere Anforderungen an die Jungen stellt als früher. Es werde von ihnen auf der einen Seite mehr Leistung erwartet und ein Leistungseinbruch werde kaum akzeptiert. Und auf der anderen Seite haben die Bedeutung von Kommunikation, Gefühl und Beziehungen enorm zugenommen. Es wird erwartet, dass der Mensch von heute auch ein Gefühl zulassen, die er aber regulieren kann, dass er sehr viel und gut kommuniziert mit den verschiedensten Leuten. Mich hat der Artikel angesprochen, weil gerade letztens mir ein Vater von einem Schulkamerad von einem von unseren Kindern erzählt hat, dass die ältere Tochter jetzt die Lehre abgebrochen hat, nach nicht einmal einem Jahr, weil es schwierig sei im Lehrbetrieb und dass sie jetzt voll ins Loch geht, eine Depression hat und dass im Moment gar nicht daran zu denken sei, eine neue Lehrstelle zu suchen. Dass wir jetzt mal müssen schauen müssen, dass sie einigermaßen wieder gehen sind. Und ich habe gedacht, ja, ist schon verrückt, oder? Ein Mädchen, das jetzt vielleicht 16, 17 ist, ist schon so am Anschlag. Es ist, und der Zeitungsbericht zeigt auch, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Höhere Anforderung an Leistung wird in der Forschung der Kulturen als maskuline, also männlicher Zug bezeichnet und hohe Anforderungen an Umgang mit Gefühl und an Kommunikation als femininen Zug. Also Kulturen, wo die Leistung sehr wichtig ist, das sind mehr maskuline Kulturen, ist bis jetzt eigentlich in der Schweiz auch eher eine maskuline Kultur. Und Kulturen, wo Beziehungen wichtiger sind, ist mehr eine feminine Kultur. Und wenn ich den Artikel so gelesen habe, ich gedacht, der Mensch von der Zukunft oder der optimale Mensch von der Zukunft ist nicht ein Mann oder eine Frau, sondern beides. Und beides sind in Perfektion. Die höheren Anforderungen können einem schon die Freude verderben. Wenn die Gesellschaft oder wenn die Zustimmung und die Anerkennung von der Gesellschaft die einzige Quelle von der Freude ist. Aber natürlich gibt es noch eine andere Quelle von der Freude und um die geht es im Philipperbrief. Es ist eine Freude, die von innen kommt, aber nicht einfach aus uns selber, sondern aus Christus, der in uns wohnt. Es ist eine Freude, es ist die Freude an Christus oder eben in Christus. Diese Freude können wir sogar dann erleben, wenn die äußeren Umstände schwierig sind. Diese Freude hilft uns wieder auf die Beine, wenn wir von den Stürmen vom Leben umgeworfen worden sind. Die Freude ist wie ein frischer Wind, der unser Leben weht. Die Freude ist wie ein Regen, der die Erde tränkt und Neues wachsen lässt. Der Paulus, da haben wir etwas davon gelesen im Philipperbrief, hat sich können freuen, obwohl er im Gefängnis gesessen ist. Wo der Paulus die Gemeinde in Philippi gegründet hat, ein paar Jahre vorher, wir lesen da davon in der Apostelgeschichte 16, da sind er und sein Mitarbeiter Silas im Gefängnis gesessen, die Füße in einem Block gefesselt. Trotzdem haben die beiden können in der Nacht Loblieder singen zu Gott und haben sich können in Christus freuen. Der Paulus hat sich auch an der Gemeinde und den Gläubigen in Philippi gefreut, hat sich darüber gefreut, wie gut sie miteinander umgegangen sind, wie liebevoll sie die Gemeinschaft gepflegt haben und auch über die liebevolle Beziehung und Fürsorge, die sie für ihn, den Paulus, hatten, hat er sich gefreut. Man könnte auch sagen, der Paulus hat sich über seine Freundschaft mit diesen Christen in Philippi gefreut. Der Paulus hat sich auch gefreut, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, verkündigt worden ist. Er hat sich sogar dann darüber freuen, wenn es mit dem falschen Motiv passiert ist. Und der Paulus hat sich dafür eingesetzt, dass Christen in Philippi auch die Freude im Glauben erleben können oder sie noch mehr erleben können. Er hat die Philipper in seinem Brief mehrfach dazu aufgefordert, sich zu freuen im Herrn. Der christliche Glaube ist eine gefreute Sache. Es geht darin um Freude. Und das mit gutem Grund. Das griechische Wort für Freude, das der Paulus da benutzt, ist Chara. Und es ist verwandt mit dem Wort Charis. Das ist etwas Neues, was ich herausgefunden habe im Wörterbuch. Es ist verwandt mit dem Wort Charis, das Gnade bedeutet. Also das Wort Freude ist verwandt mit dem Wort für Gnade. Und im Wörterbuch steht, weil echte Freude durch ein Gnadengeschenk entsteht. Wir Christen können uns freuen, weil wir ein riesiges Geschenk bekommen haben und angenommen haben. Jesus Christus ist für uns gestorben, hat all unsere Schuld von uns genommen, hat uns mit Gott versöhnt und uns versprochen, dass alles, was in unserem Leben kaputt und zerbrochen ist, einmal wieder ganz gemacht werden wird. Für das Geschenk haben wir nichts leisten müssen. Wir haben keine besonderen Kompetenzen müssen vorweisen. Wir haben es einfach dürfen empfangen, überkommen. Ist das nicht etwas Schönes? Hat die Botschaft nicht eine heilende Kraft in einer Gesellschaft, die Leistung und Kompetenz fordert? Wir müssen nichts machen, außer uns beschenken zu lassen. Und das Resultat von diesem Geschenk ist Freude. Und weil es den Grund der Freude gibt, darum kann der Paulus sogar aufrufen zur Freude. Natürlich hilft es manchmal wenig, wenn jemand zur Freude aufzurufen, der traurig oder niedergeschlagen ist. Aber ich glaube, wir können uns entscheiden, den Blick auf den Grund der Freude zu richten, auf das Geschenk, das Gott uns macht. So viel über die Freude. Jetzt komme ich zu der Liebe. Und über die Liebe möchte ich nicht nur reden, sondern auch singen. Ich habe kürzlich ein schönes Lied im Liederbuch gefunden über die Liebe von Gott, von dem ich immer wieder zwischendurch eine Strophe wird singen. Weil ja, über die Liebe nur reden, habe ich gefunden, ist irgendwie komisch. Mir ist eben beim Vorbereiten besonders der Vers 9 im Kapitel 1 vom Philipperbrief ins Auge oder ins Herz gesprungen. Und der Paulus schreibt dort: Ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Da kommt zu dieser Freude die Liebe dazu. Dass Freude und Liebe oft zusammen anzutreffen sind, wissen wir. Wo Liebe in einer Beziehung ist, da ist auch Freude. Gott hat aus Liebe seinen Sohn gesendet, weil er uns so sehr liebt. damit wir durch Jesus mit Gott verbunden sein können. Damit wir für Gott nicht verloren gehen. Gott hat uns nicht verlieren. Darum hat er unheimlich viel für uns geopfert. Das ist Liebe und diese Liebe ist jetzt unser Grund zur Freude. Ich glaube, beim Gebet von Paulus, dass er da betet, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Mit mir als Christen, die vielleicht eher kopflastig geprägt sind, aufpassen, dass wir nicht beim Wort Erkenntnis hängen bleiben. Und die Wort Liebe und Erfahrung ausblendet. Wenn die Liebe überreich werden soll an Erkenntnis, dann heisst das nicht, dass wir 2000 Bücher lesen müssen, um die Liebe zu verstehen. Ich denke, es meint eher, dass wir den Ursprung von der Liebe, Gott, der die Liebe ist, der sagt, ich bin die Liebe, dass wir ihn kennen und Begegnung mit ihm suchen sollen. Das heisst nämlich, das Wort Erkenntnis heisst das genaue Kennen von jemandem oder von einer Sache. Ein genaues Kennen. Das Wort Erfahrung dagegen meint ein Wissen, wo man sich durch Erfahrung angeeignet hat. Es geht also auch darum, die Liebe von Gott einfach zu erfahren. Und zwar überreich und überflüssend zu erfahren. Und das Wissen, das man sich mit Erfahrung aneignet, das kann man sich ja nur über eine längere Zeit aneignen. Oder man hat Erfahrung im Beruf, wenn man mal ein paar Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat, weil man es immer wieder erfahren hat. So, glaube ich, sollen wir auch die Liebe von Gott immer wieder erfahren. Und zwar eben nicht einfach so tröpfchenweise ein bisschen, sondern überreich. Und man kann das eben auch überflüssend übersetzen, das überreich. Es ist ein Gebet, das wir auch für uns beten können. Ein Gebet, dass die Liebe von Gott uns ganz erfüllt. Die Liebe fließt aus der Begegnung mit Gott, daraus, dass wir ihn kennen und Umgang mit ihm pflegen. Und die Liebe wächst mit jeder Erfahrung. Jedes Mal, wenn wir Gottes Liebe erfahren, spüren, dann wächst unsere Liebe zu ihm. Ich singe den ersten Vers von dem Lied. Das Lied hat Arne Kopfermann, ein deutscher Lobpreismusiker, geschrieben. Und Daniel König hat die Melodie dazu gemacht. Deine Liebe hat kein Ende, hält die Treue, gibt nie auf. Sie markiert der Zeitenwende und sie prägt der Weltenlauf. Stets bereit uns zu vergeben, ist sie nicht von dieser Welt. Wer sie kennt, der findet Leben und ein Fundament, das hält. Gott kennen bringt uns der Liebe näher, lässt uns seine Liebe erkennen und erfahren. Durch das, was Jesus Christus für uns gemacht hat, erkennen wir, was es mit Gottes Liebe auf sich hat. Gott war bereit, Opfer zu bringen. Es war mit Schmerz und Leid verbunden. Doch in seiner Liebe hat Jesus das Kreuz auf sich genommen. Liebe ist also nicht nur ein Gefühl, das einem überkommt, wenn zum Beispiel eine schöne Frau oder ein attraktiver Mann vorbeiläuft. Liebe ist bereits zur Tat. Liebe ist auch treu, heißt es da. Liebe sieht die Not und findet einen Weg, um sie zu lindern oder zu ihr zu begegnen. Liebe geht bis zum Äußersten. Und da drin ist die Liebe uns oft fremd. Da drin verlieren wir die Liebe manchmal. Weil wir gern lieben, solange etwas zurückkommt, aber schnell Kraft verlieren und schwach werden, wenn die Liebe Opfer und Leid bedeutet. Und darum geht es im zweiten Vers. Deine Liebe lässt sich fassen, nimmt Gestalt, dann macht sich klein. Sie erduldet Gott verlassen, Folter, Leid und Herzenspein. Doch sie lässt sich nicht verbittern, sie ist stärker als der Tod. Wenn auch zaghaft und mit Zittern, dann trägt sie für uns alle Not. Wenn wir der Liebe von Gott begegnen, dann merken wir, wie schwach unsere eigene Liebe ist. Wie sehr wir die Liebe von Gott nötig haben. Wie viel uns fehlt, wenn uns die Liebe fehlt. Und wir merken, wo wir unser Leben nicht auf seine Liebe, sondern auf egoistische und kurzfristige Ziele, auf vergängliche Sachen ausgerichtet haben, die uns nicht glücklich machen. Ziele, die wir vielleicht zwar erreichen können, Sachen, die wir uns aneignen können, aber die uns dann doch innerlich leer zurücklassen. Das kann zum Beispiel finanzielle Absicherung sein, ein schönes Haus, ein schönes Auto, Konsum und viele andere Sachen. Alles Sachen, die in sich gut sind, aber wenn wir unser Herz daran hängen und von ihnen erwarten, dass sie uns glücklich machen und uns Sicherheit geben, dann werden wir früher oder später enttäuscht werden. Deine Liebe lässt mich ahnen, was mir fehlt zu meinem Glück. Aus den eingefahrenen Bahnen will ich vor zu dir zurück. Dir verschreibe ich mein Leben, dir bekenn ich meine Schuld. Du machst krumme Wege eben voll Erbarmen und Geduld. Die Liebe ruft uns auch zurück. Und die Liebe ermöglicht es uns, zurückzukommen, und sie ruft uns immer wieder zu sich zurück. So habe ich den Satz aus dem Kopf gesagt, aber er steht auch noch da, darum habe ich nicht doppelt gesagt. Und dann wird die Liebe tätig, wenn sie zurückgekommen ist, wenn wir zurückgekommen sind zu Gottes Liebe, dann will die Liebe nicht nur bei uns bleiben, sondern will andere berühren, beschenken, segnen. Sie will die Freude weitertragen. Im 1. Korinther 13, ein bekannter Hohelied von der Liebe, schreibt der Paulus im Vers 4, die Liebe ist geduldig und gütig. Was heisst das echt, dass die Liebe gütig ist? Hinter dem Wort gütig verbirgt sich mehr als ein mildes Lächeln von einem alten Mann. Die Güte meint ein aktives Tun vom Guten mit den besten Absichten für den anderen. Ein Ausleger schreibt dazu, die Güte hat nicht die Art abzuwarten, wie das Gegenüber sich verhält. Ihre Stärke ist es, dass sie etwas Freies, Unabhängiges an sich hat. Sie ist dem anderen zugewandt, auch wenn er sich widerborstig zeigt. Dadurch kann sie ungemein ermutigend und entwaffnend sein. Liebe tut etwas. Ich weiss nicht, was der Satz bei euch auslöst. Liebe tut etwas. Wenn ich das höre, kommen in meinem Kopf Gedanken an, auch gewisse Einwände, wie zum Beispiel, ja schon, die Liebe tut etwas, aber nicht bis zum Burnout. Man muss auch auf sich selber schauen und sollte sich nicht verlieren im Dienst der anderen. Man kann es auch übertreiben. Manchmal kommt das schlechte Gewissen und sagt, du solltest mehr für andere tun. Du bist ein bisschen Egoist. Aber ich denke, dass die echte Liebe nicht von einem schlechten Gewissen motiviert ist. Sie ist motiviert von der Freude über das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Sie ist motiviert davon, dass Gott mich liebt, uns liebt. Sie hat das Geschenk empfangen, fließt davon über und kann nicht anders, als etwas davon weiterzugeben. Sie ist nicht von uns gemacht, die Liebe. Sie ist kein Produkt von unseren Leistungen. Wir haben sie auch nicht verdient. Wir dürfen sie empfangen und staunen, wohin sie uns führen wird. Und die letzte Strophe vom Lied ist, geht eben um den Punkt, dass die Liebe tätig wird. Deine Liebe will gestalten, sie verbindet Herz und Hand, gilt den Jungen und den Alten, wer ihr Volk baut nicht auf Sand. Her zu dir will ich mich halten, deinen Plan will ich erfüllen, trob mein Inneres zu erkalten, mich in deine Liebe hüllen. Wenn sie uns drin kalt wird, dann lass uns den Mantel von der Liebe Gottes anziehen. Lass uns seine Liebe einhüllen und einkuscheln, weil sie ist für uns da. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist, dann weiss ich auch nicht. Ich bete noch. Gott, wir beten zu dir, der du die Liebe selber bist. Lass deine Liebe in uns lebendig bleiben. Gieß deine Liebe neu in unsere Herzen durch deinen Geist. Lass uns Menschen sein und werden, die von deiner Liebe überflüssen. Die nicht immer auf dem Zahnfleisch laufen, sondern überflüssen von deiner Liebe. Lass unsere Liebe nicht aufhören, wenn sie durch schwierige und dunkle Wegabschnitte durchgeht. Da, wo wir unser Glück in vergänglichen Sachen gesucht haben, da führe uns zurück zu deiner Liebe. Lass uns es tun, von deiner Liebe motiviert sein. Und wenn sie uns drin kalt wird, dann schenk uns den Mantel von deiner Liebe. Dann wärm unser Innere mit deiner Liebe. Im Namen von Jesus bitten wir dich. Amen.